Buonasera a tutti. Sono contento di incontrarvi, perché tutti noi ci incontriamo in questa piazza.
Ich bin glücklich, Ihnen zu begegnen, euch zu begegnen, denn wir begegnen uns alle auf diesem Platz, um zu beten und vereint zu sein im Gebet und die Gabe des Heiligen Geistes zu erwarten. Ich habe die Fragen vorher bekommen und ich habe darüber nachdenken.
Das ist,
also ich sage es ehrlich, erst, ich muss die Wahrheit sagen, ich kenne die Fragen, ich habe sie hier schriftlich.
Ma quella prima, come lei ha potuto raggiungere nella sua vita la certezza sulla fede? E quale strada ci indica perché ciascuno di noi possa vincere la fragilità della fede?
Ja, die zu der ersten Frage. Also, wie haben Sie die Sicherheit über den Glauben in Ihrem Leben bekommen können und welchen Weg weisen Sie uns auf den Weg? Und das betrifft natürlich meinen Lebensweg. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich in einer Familie gelebt habe, wo man den Glauben sehr einfach und sehr konkret gelebt hat. Aber es ist vor allen Dingen meine Oma gewesen, also die Mutter meines Vaters, die meinen Weg gekennzeichnet hat. Das war eine Frau, die hat uns erklärt, sie hat uns von Jesus erzählt und wer das ist. Ich erinnere mich immer, dass an den Karfreitagen am Abend zur Prozession, zur Kerzenprozession geführt hat. Und am Ende dieser Prozession kam dann der tote Jesus. Und dann ließ uns die Oma, sagte, kniet nieder. Und sagte dann zu uns, er ist gestorben, aber morgen steht er wieder auf. Und das ist eben, ich habe deswegen die erste Ankündigung des Glaubens von meiner Oma bekommen. Hier, ganz einfach, in der Familie.
Und das mich pensare.
Und das lässt mich an die Arbeit an vieler Mütter und Großmütter denken in der Weitergabe des Glaubens. Sie sind es, die den Glauben weitergeben. Auch am Anfang. Auch Paulus sagt bei Timotheus, ich erinnere mich an den Glauben deiner Mutter und deines Großmutter. Und das ist ihre Aufgabe. Und Gott stellt uns Menschen auf den Weg, die uns auf dem Weg des Glaubens helfen. Und das ist nie was Abstraktes, sondern etwas, eine Person, die predigt, die uns sagt, wer Christus ist, die den Glauben schenkt, die erste Verkündigung eben macht. Und das war also meine erste Glaubenserfahrung, die ich hatte. Aber es gibt einen Tag, der in meinem Leben sehr wichtig war. Das war der 21. September 1953. Ich hatte fast 17 Jahre. Es war der Tag des Studenten. Für uns war das der erste Tag des Frühlings bei euch. Es ist andersrum, bei uns ist es der Herbst. Und bevor ich dann zu diesem Fest gegangen bin, bin ich dann zu meiner Pfarrei gegangen. Und da habe ich einen Pfarrer gesehen, den ich nicht kannte. Und ich habe irgendwie gespürt, mich eben zu beichten. Und diese Beichte war für mich eine Erfahrung der Begegnung. Ich habe erfahren, dass jemand auf mich gewartet hat. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß nicht, warum dieser Priester da war, warum ich diese Lust verspürt habe, mich zu beichten. Aber die Wahrheit ist, jemand hat auf mich gewartet. Und er hat seit einiger Zeit auf mich gewartet. Und nach dieser Beichte habe ich gespürt, dass etwas anders geworden war. Ich war nicht derselbe. Und ich habe das wirklich wie einen Ruf, wie eine Stimme gehört. Und ich war dann davon überzeugt, dass ich Priester werden müsste.
Questa esperienza nella fede è importante. Noi diciamo che dobbiamo.
Das ist wichtig. Wir sagen, dass wir Gott suchen müssen, dass wir ihn um Vergebung bitten müssen. Aber wenn wir zu ihm gehen, dann wartet er auf uns. Der ist zuerst da.
Noi in spagnolo abbiamo una parola che.
Wir haben im Spanischen ein Wort, das das sehr gut ausdrückt. Der Herr, es gibt ein Wort, primerea. Der Herr wartet auf uns. Das ist eine große Gnade, jemanden zu finden, der auf dich wartet. Das ist die Erfahrung, die die Propheten Israels so bezeichneten. Der Herr ist wie die Mandelblüte. Das ist die erste Blüte im Frühling. Und deswegen ist er der Erste, der erwartet uns. Der Herr erwartet uns. Wenn wir ihn suchen, dann stellen wir fest, dass er uns erwartet und dass er uns aufsammelt, dass er uns seine Liebe schenkt. Und das ist ein Erstaunen im Herzen, und dass man es kaum glauben kann. Und so wächst der Glauben, durch eine Begegnung mit dem Herrn. Manche sagen, ich bevorzuge den Glauben zu studieren, aber das reicht nicht. Das Entscheidende ist die Begegnung mit Jesus. Und das schenkt dir den Glauben. Und das, er ist es, der dir das schenkt.
Anche voi parlavate della fragilità della fede. Come si fa, no?
Auch ihr habt ja auch über die Schwäche des Glaubens gesprochen oder die Zerbrechlichkeit.
Il nemico più grande che ha la fragilità, è curioso, è la paura.
Der größte Feind dieser Zerbrechlichkeit ist die Angst. Aber habt keine Angst. Wir sind zerbrechlich, aber er ist stärker. Wenn du mit ihm gehst, dann gibt es kein Problem. Ein Kind ist wirklich schwach. Ich habe heute viele gesehen, aber sie waren mit dem Vater, mit der Mutter in Sicherheit. Mit dem Herrn sind wir sicher. Der Glaube wächst mit dem Herrn. An der Hand des Herrn. Und das macht uns groß und stark.
Ma se noi pensiamo che possiamo arrangiarsi da soli,
wir glauben, dass wir das alles selber erledigen, wenn wir zum Beispiel an Petrus denken. Ich werde dich nie verleugnen, wie er behauptet. Und dann hat Hahn gesungen. Dreimal. Denken wir dran. Wenn wir zu sehr auf uns selber vertrauen, dann sind wir schwächer.
Sempre col Signore. E dire col Signore, dire
immer mit dem Herrn sein. Und mit dem Herrn sein, das meint Bibbia, mit der Eucharistie, mit der Bibel, mit dem Gebet.
Anche in una famiglia, anche la mamma, anche con lei.
Und in einer Familie auch mit der Mutter, auch mit ihr, mit Maria, der Mutter Gottes, denn sie bringt uns zum Herrn. Sie weiß alles. Auch zur Mutter Gottes beten, dass sie mich auch als Mutter stärkt. Das ist jedenfalls das, was ich zur Schwäche denke, und das ist meine Erfahrung. Was mich wirklich jeden Tag stärkt, ist der Rosenkranz zu beten, denn ich gehe zu ihr und ich fühle mich stark. Gehen wir zur zweiten Frage.
Penso che tutti noi qui presenti sentiamo fortemente la sfida.
Ich denke, dass wir alle diese Heraus Herausforderung spüren, die Herausforderung der Evangelisierung, die unsere Erfahrung ist.
Di aiutare me e tutti noi a capire come vivere nuestra, questa sfida nel nostro tempo. Qual è per lei la cosa più importante cui tutti noi movimenti, associazioni e comunità dobbiamo guardare
also, per attuare il Papst Franziskus wiederholt nochmal die Frage, die zweite. Wie können wir eben effektiv den Glauben heute verkünden?
Io dirò tre parole soltanto.
Ich möchte nur drei Worte dazu sagen. Erstens Jesus.
Denn
was ist das Wichtigste? Jesus.
L'organizzazione, con altre cose, con belle cose pure, ma senza Gesù
wenn wir,
non andiamo.
Wenn wir alles Mögliche haben, Organisation, das ist
Gesù
auch gut. Das ist okay, aber ohne Jesus bringt das alles nichts. Jesus
adesso
ist das Entscheidende.
Io vorrei fare un piccolo rimprovero, ma fraternalmente fra noi.
Aber ich möchte noch jetzt einen kleinen Vorwurf machen, aber so brüderlich natürlich unter uns.
Francesco, Papa Francesco.
Ihr habt alle hier auf dem Petersplatz gerufen. Franziskus gerufen, Franziskus. Wo ist denn Jesus? Ihr müsst Jesus rufen. Jesus ist der Herr. Er ist mitten unter uns.
Da chi in più niente Francesco, Gesù.
Also jetzt nicht mehr Franziskus rufen, sondern Jesus.
La seconda parola è la preghiera.
Guardate, zweite ist il volto di Dio. Gebet. Auf das Antlitz Gottes zu gucken. Und das ist verbunden mit dem davor. Sich eben angeschaut, angeblickt erkennen. Der Herr schaut uns an. Er schaut uns zuerst an. Meine Erfahrung, wenn ich abends also vor dem Tabernakel bete, vor dem Herrn, manchmal schlafe ich auch ein bisschen ein. Also wenn man also müde ist abends, dann schlafe ich schon ein bisschen, aber er versteht mich, ja.
Tanto conforto quando penso che lui mi guarda.
Aber ich spüre so viel Trost, wenn ich daran denke, dass, wenn ich weiß, dass er mich anschaut. Man muss also gar nicht so viel reden. Nein, lass dich vom Herrn führen. Wenn er uns anschaut und uns so Kraft schenkt und uns dann auch die Kraft schenkt, eben Zeugnis zu geben. Und das war, darauf bezog sich ja die Frage. Also, Gebet. Jesus als erstes, dann zweitens Gebet.
Si sente che Dio mi sta tenendo della mano.
Man spürt, dass also Gott mich an der Hand führt.
L'importanza di questo è lasciarsi guidare da Lui.
Und das Wichtige ist eben, sich von ihm führen zu lassen.
È più importante che i calcoli.
Das ist wichtiger als jede unsere Berechnung. Wir sind wahre Evangelisatoren, wenn wir uns von ihm führen lassen, gemeinsam mit Petrus. Vielleicht hat er gerade die Siesta nach dem Mittagessen gemacht und hatte eine Vision gehabt. Eine Vision mit dem Tischtuch, mit Tieren. Und er hat es aber nicht verstanden. Es sind einige gekommen, die nicht Juden waren. Und die haben zu einem. Und da hat er gesehen, wie eben der Heilige Geist dort war. Und Jesus hat uns von, und Petrus hat sich von Jesus führen lassen, um zur ersten Verkündigen der Heiden zu bringen, was damals undenkbar war. Und so ist es dann die gesamte Geschichte gewesen. Sich von Jesus führen lassen.
Qui il leader, il nostro leader.
Er ist der Leader, er ist der Führer. Und das dritte ist Zeugnis. Jesus, Gebet. Und drittens eben Zeugnis. Dieses, ich würde noch gerne etwas zufügen, dieses sich von Jesus führen lassen. Das führt dich zu den Überraschungen Jesu. Man könnte denken, dass die Evangelisierung sich vorstellen müssen an einem Tisch und dass man sich Strategien ausdenken muss, dass man Pläne entwirft. Das ist ein Mittel. Das Entscheidende ist das, Jesus, und sich von ihm führen zu lassen. Und dann können wir die Strategien und das Zeugnis. Den Glauben weitergeben kann man eben nur durch das Zeugnis. Und das ist die Liebe. Nicht mit unseren Ideen, mit dem Evangelium, das man im eigenen Leben lebt. Und dass der Heilige Geist in uns leben lässt, eine Art Synergie zwischen uns und dem Heiligen Geist. Und das macht das Zeugnis aus. Und die Kirche wird weitergeführt von den Heiligen, die eben dieses Zeugnis geben. Und das hat Johannes Paul II. Gesagt, und auch Benedikt XVI. Die Welt von heute hat so sehr Bedarf, so sehr der Zeugen. Nicht so sehr braucht die Welt Meister, sondern Zeugen. Nicht so viel so reden, aber mit dem ganzen Leben zu sprechen, mit der Kohärenz, mit der Glaubwürdigkeit des eigenen Lebens.
Una coerenza di vita che vive il cristianismo.
Eine Glaubwürdigkeit, eine Kohärenz des Lebens, die den Glauben als eine Begegnung mit Jesus lebt. Und nicht nur als einen sozialen Faktor. Ja, stimmt, wir sind nicht in uns verschlossen bleiben, Zeugnis geben.
La terza domanda. Vorrei chiederle, Padre Santo, come
die dritte Frage. Er zitiert: Heiliger Vater, wie können wir eine arme Kirche für die Armen leben? In welcher Weise ist der leidende Mensch eine Anfrage an unseren Glauben? Alle als Gemeinschaften, welchen konkreten Beitrag können wir der Kirche geben und der Gesellschaft, um diese schwierige Krise anzugehen, die ethische Moral, öffentliche Moral berührt, die Politik und eben eine neue Weise, Männer und Frauen zu sein? Ich gehe wieder von dem Zeugnis aus. Das allererste ist, das Evangelium zu leben. Das ist der wichtigste Beitrag, den wir eigentlich leisten können. Die Kirche ist keine politische Bewegung und ist auch keine gut organisierte Struktur. Das ist es nicht.
Non siamo una ONG.
Wir sind keine NGO. Wenn die Kirche ein NGO wird, verliert sie das Salz, hat sie keinen Geschmack mehr und ist nur eine Organisation. Also passt auf, seid klug, denn der Teufel betrügt uns. Es gibt die Gefahr des Effizientismus. Das eine ist Christus predigen, das andere ist effektiv zu sein. Das ist nicht dasselbe. Wenn die Kirche also wirklich das Evangelium lebt, dann heißt das, es eben von unserem Glauben Zeugnis zu geben. Eben Salz des Lebens und Licht des Lebens. Und deswegen sind wir berufen, eben den Sauerteig des Glaubens in der Gesellschaft präsent zu machen, durch das Zeugnis des Glaubens, durch die Solidarität, durch die Glauben und die Liebe an die Brüder, das Teilen. Und wenn man manchmal hört, dass die Solidarität kein Wert ist, sondern etwas ist, was verschwinden muss, das ist nicht wahr. Das ist nur eine Effektivität, die nur weltlich denkt. Und die Krise, die wir gerade erleben, wenn ich jetzt vorhin, wir haben vorhin gesprochen, wir haben davon gesprochen, in der Welt der Lüge. Das ist eine Krise. In dieser, da müssen wir aufpassen. Das ist nicht nur eine ökonomische Krise, eine Wirtschaftskrise oder eine kulturelle Krise. Das ist eine Krise des Menschen. Es geht um den Menschen, der ist, steht in der Krise. Und was wirklich, was in der Gefahr ist, zerstört zu werden, ist der Mensch. Und der Mensch ist das Ebenbild Gottes. Und in diesem Augenblick der Krise, und da können wir uns nicht nur um uns selber kümmern und um uns sorgen. Wir dürfen uns nicht in der Einsamkeit einschließen und glauben, dass wir nichts machen könnten. Nein, nicht abschließen, bitte. Das ist nämlich eine echte Gefahr, dass wir uns in den Verein einschließen, mit den Freunden, in den Bewegungen, mit denen, die wir dasselbe glauben. Aber wisst ihr, was dann passiert? Wenn die Kirche verschlossen ist, wird sie krank. Wird sie krank. Denkt an einen abgeschlossenen Raum, das ein Jahr abgeschlossen ist. Und wenn man es aufmacht, dann stinkt das, die Feuchtigkeit, das geht nicht. Das ist, so ist die Kirche, eine kranke Kirche. Die Kirche muss aus sich selber heraustreten. Wohin? Zu den existenziellen Rändern. Aber das Entscheidende ist, rauszugehen. Jesus sagt, geht, geht, predigt, gebt Zeugnis vom Evangelium. Und was passiert? Wenn jemand aus sich selber rausgeht, dann kann es sein, dass was allen passiert, die aus dem Haus reingehen, ein Unfall. Aber ich sage euch eins heute. Ich bevorzuge tausendmal eine Kirche, die Unfälle erlebt, als eine Kirche, die krank ist, weil sie eben verschlossen bleibt. Tausendmal bevorzuge ich eine solche Kirche. Denkt auch an das, was die Apokalypse sagt. Sie sagt etwas sehr Schönes, dass die Kirche an der Tür steht und anklopft, um in unser Herz einzutreten. Das ist der Sinn der Kirche, der Apokalypse. Stellt euch doch mal die Frage, wie oft ist Kirche an der Tür und klopft an der Tür, um rauszugehen aus der Kirche? Und wir lassen ihn nicht raus aus der Kirche, aus unserem Bedürfnis nach Sicherheit, weil wir eingeschlossen sind in Strukturen, die uns eben einengen und nicht befreien zur Befreiheit der Kinder Gottes. Das Entscheidende ist, dieses Wort, es geht um Begegnung. Begegnung mit anderen, das ist ganz wichtig für mich, dieses Wort. Warum? Weil der Glaube ist eine Begegnung mit Jesus. Und wir müssen dasselbe machen, was Jesus tut, die anderen begegnen. Und wir leben eine Kultur der Trennung, der Fragmentierung, des Konflikts, eine Kultur des Ausscheidens, des Wegwerfens. Abgesehen von der Krise, denkt mal an die alten Menschen, die die Weisheit eines Volkes sind. Die Kultur des Wegwerfens. Wir müssen begegnen. Wir müssen aus unserem Glauben eine Kultur der Begegnung machen, eine Kultur der Freundschaft machen, eine Kultur, wo wir Brüder und Schwestern finden, wo wir auch mit denen sprechen können, die eben nicht so denken wie wir. Auch mit denen, die einen anderen Glauben haben als wir. Alle, die haben etwas mit uns gemeint, sie sind Bilder Gottes, sie sind Kinder Gottes.
E questo è importante.
Das ist wichtig.
Con i poveri. Se usciamo di noi stessi, troviamo la povertà.
Wenn wir aus uns herausgehen, dann finden wir die Armut. Und das tut im Herzen weh, das zu sagen. Dass man, dass wenn ein Obdachloser stirbt aus Kälte, das ist keine Nachricht wert. Ein Skandal, das sind die Nachrichten, die heute die Menschen interessieren. Dass viele Kinder nichts zu essen haben, das ist keine Nachricht wert. Das ist schlimm. Da können wir nicht ruhig bleiben, dass die Dinge so sind.
Non possiamo diventare cristiani inamidati.
Wir können nicht Christen sein, die einfach nur gestärkt sind, so mit Tee trinken und ganz ruhig bleiben. Nein, wir müssen mutige Christen sein. Wir müssen die Menschen suchen, die wirklich das Fleisch Jesu Christi sind.
Quando io vado a confessare, ma ancora non posso perché. Per uscire a confessare, di qui non si può uscire, no? Io ho un altro problema.
Also, wenn ich, also als ich Beichten hörte, und heute würde er das auch gerne, aber es geht ja nicht so, hat er gerade gelacht und gescherzt. Und erzählt also, als er Beichten hörte, geben Sie Spenden? Wenn Sie Almosen geben, schauen Sie in die Augen der Menschen, denen Sie dieses Almosen geben? Nein, ich weiß es nicht, sagt dann der Beichtling. Zweite Frage. Und wenn Sie Almosen geben, berühren Sie die Hand desjenigen, dem Sie die Almosen geben? Oder schmeißen Sie nur das Geld da so hin? Das ist das Problem, das Fleisch Christi, dieses Fleisch Christi anrühren und diesen Schmerz für die Armen auf uns nehmen. Die Armut ist für uns Christen ist keine soziologische Kategorie oder philosophisch oder kulturell, nein. Das ist eine theologale Kategorie. Es ist vielleicht die wichtigste Kategorie, denn dieser Sohn Gottes ist arm geworden, ist, um auf unserem Weg zu gehen. Und das ist die andere Armut, die Armut des Fleisches Christi, die uns Jesus Christus von Gott durch seine Menschwerdung gebracht hat. Und eine arme Kirche für die Armen beginnt, macht sich auf, zum Fleisch Christi zu gehen. Wenn wir das tun, dann beginnen wir ein bisschen davon zu verstehen, was diese Armut denn sein könnte, die Armut Jesu des Herrn. Und das ist nicht einfach.
C'è un problema che non fa bene ai cristiani, lo spirito del mondo. Lo spirito mondano, la mondanità spirituale. Questo ci porta a una sufficienza, a vivere lo spirito del mondo e non quello di Gesù.
Und das ist, er spricht jetzt auf eben den Geist der Welt zu sprechen. Also das ist auch die Frage, die ihr gemacht habt. Wie kann man das, dass diese Krise eben die öffentliche Ethik berührt und so weiter?
Come questa è una crisi dell'uomo, una crisi che distrugge l'uomo.
Da das eine Krise ist, die den Krise des Menschen ist, die den Menschen zerstört, ist Das ist eine Krise eben auch den Menschen, also von der Moral und der Ethik beraubt. Und dann das Problem ist, alles ist möglich und alles kann gemacht werden. Und wir sehen und wir lesen es ja in der Zeitung, und wie dieser Mangel an Ethik in der in dem gesellschaftlichen Leben so wie schwer, wie sehr das der ganzen Menschheit schadet.
Io vorrei raccontare una storia.
Ich würde gerne eine Geschichte erzählen. Ich habe das schon zweimal die Woche gemacht, aber jetzt noch ein drittes Mal mit euch machen. Das ist die Geschichte, und das ist eine Geschichte aus einem biblischen Midrash von einem Rabbi aus dem 12. Jahrhundert, wenn ich das richtig verstanden habe. Er erzählt die Geschichte von der Erbauung des Turms zu Babel. Und er sagt, dass um den Turm von Babel zu bauen, musste man natürlich Ziegel haben. Und die Ziegel muss man machen. Also man muss also dann eben die Sachen, das Material dafür heranschaffen und dann eben brennen. Und dann musst du natürlich dieser Ziegel eben dann zum Turm dann eben gebracht werden. Und das war natürlich kostbar. Und als eine Ziegel dann runterfiel, war das eine nationale Tragödie. Weil dieser Ziegel eben so kostbar war, dass wenn der dann fiel, dann war das eine Tragödie. Aber wenn ein Arbeiter dann sich verletzt, dann war es egal. Und das passiert heute. Und wenn man sieht, also wenn die Banken, die Investments, wenn das runtergeht, das ist schlimm. Aber wenn die Menschen arm sind, wenn da sich keiner aufregt, dann passiert nichts. Und das ist die Krise von heute. Und das Zeugnis einer armen Kirche für die Armen wendet sich gegen eine solche Mentalität. Und nun zur vierten Frage. Mir scheint, er zitiert die Frage, dass in diese Situation scheint mir, dass mein Zeugnis, mein Bekennen ängstlich ist und behindert. Ich würde mehr tun, aber was? Und wie können diesen Freunden, diesen Mitbrüdern helfen, wenn man doch nichts machen kann oder wenn man wenig tun kann für die Änderung der Kontexte, der sozialen, politischen Kontexte tun? Die Antwort nun? Um das Evangelium zu verkünden, braucht es zwei Tugenden: den Mut und die Geduld.
Loro sono nella chiesa della pazienza.
Sie sind in der Kirche der Geduld.
Loro soffrono.
Sie leiden.
Ci sono più martiri oggi.
Und es gibt mehr Märtyrer heute als in den ersten Jahrhunderten der Kirche. Unsere Brüder und Schwestern, sie leiden.
Loro portano la fede fino al martirio.
Sie leben den Glauben bis zum Martyrium. Und ein Martyrium ist niemals ein Scheitern.
Il grado più alto della testimonianza.
Das Martyrium ist die höchste Weise des Zeugnisses, die wir geben können. Und wir sind auf dem Weg zum Martyrium. Kleine Martyrien. Dieses ankündigen, das zu tun. Und die wir haben es ja gehört, die geben ihr wirkliches Leben hin. Und das tun sie aus Liebe zu Jesus Christus und ihm bezeugend. Und ein Christ muss immer diese Haltung haben, der Milde und der Demut, eben allein auf Jesus vertrauend und ihm sich anvertrauend.
Man
muss noch etwas präzisieren, dass diese Konflikte oft gar keinen religiösen Hintergrund haben, sondern dass andere Gründe hat, soziale, politische, und dass Religionen dann auch missbraucht werden dann. Und ein Christ muss auf das Böse immer mit dem Guten antworten können. Und das ist oft schwierig. Wir wollen versuchen, dass wir diesen Brüdern und Schwestern wirklich zutiefst geeint sind in ihrer Situation. Dass sie eben Christen sind, die hineingetreten sind in das Leiden und in die Geduld. Dass wir das eben ihnen, dass wir das sie wissen lassen. Dass wir das aber auch Jesus, den Herrn, wissen lassen. Und deswegen frage ich euch, betet ihr für diese Schwestern und Brüder? Betet ihr für die? In eurem täglichen Gebet? Ich will jetzt nicht wissen, wer braucht jetzt nicht die Hand zu heben. Aber denkt mal darüber nach. In eurem täglichen Gebet beten wir zu Jesus Christus, dem Herrn. Schau auf diese Menschen, die so sehr leiden. Und dass sie eben diese Erfahrung machen, dieser Grenze zwischen Leben und Tod. Und auch wir. Und auch uns muss diese Erfahrung dazu führen, die Religionsfreiheit für alle zu verteidigen. Jeder Mann und jede Frau muss frei sein, seinen Glauben zu bekennen, egal welcher Glaube. Warum? Weil dieser Mann, diese Frau Kinder Gottes sind.
E così credo aver detto qualcosa delle vostre domande.
So glaube ich. Ich glaube, ich habe ein bisschen was dazu gesagt. Entschuldigung, falls ich zu lang war. Danke euch allen.
Non dimenticate.
Und vergesst nicht.
Niente di una chiesa chiusa.
Nichts bitte von einer verschlossenen Kirche, sondern eine Kirche, die rausgeht.
Alle periferie dell'esistenza.
Eine Kirche, die zur Peripherie der Existenz führt und dass der Herr uns dahin führen möge. Ich danke euch.